Einen ganz wundervollen Tag wünschen wir euch bei Null Anspruch, dem Podcast mit Johannes Huth und Lena Konzendorf. Boom! Hallo Johannes.
Hallo liebe Lena.
Wie geht es dir?
Es geht mir super. Ich weiß nicht, ob du das gerade hier siehst. Ich bin in dem absurdesten Hotelzimmer, in dem ich je war.
Okay.
Also ich schlafe in einem alten Käfer. Also für alle, die das jetzt sehen wollen so ein bisschen, die können sich das auf YouTube gerade anschauen. Ich verstehe dieses Hotel nicht. Also ich möchte nicht genau sagen, wo ich bin, aber es ist so ein Themenhotel, wo du in verschiedenen Autos schlafen kannst. Es gibt anscheinend auch noch Suites. Da kannst du mit deinem Auto in die Garage reinfahren und das steht wirklich neben deinem Bett. Also da ist dann so eine Glasscheibe und du kannst halt wirklich die ganze Zeit auf dein Auto schauen.
Was?
Ja, genau. Und das ist richtig absurd, weil ich habe nicht nur einen Käfer, in dem ich schlafe.
Und das ist nicht das, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
Ja.
Das ist nicht das Insekt, ne, was du meinst.
Nein, ich meine das Auto. Und daneben, weil ich habe gelernt, dieses Zimmer heißt Carwash, daneben befinden sich zwei Waschwalzen aus der Waschanlage.
Echte?
Die stehen einfach neben meinem Bett, einfach so random zwei Dinger. Und ich bin da gestern ran, war so... Ist das jetzt einfach nur Deko? Und dann, man kann die Dinger tatsächlich drehen, aber was passiert mit solchen Teilen? Das sind so krasse Staubfänger. Also wirklich, ich glaube, wenn du hier eine Stauballergie hast, du kannst hier nicht sein. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, stell dir mal vor, da sitzen, ich nehme mal an, wahrscheinlich Männer an einem Tisch und denken, boah, ich habe die mega Idee. Wir machen so ein Themenhotel mit Autos und dann können die Leute in Autos schlafen und daneben machen wir so Waschwalzen, die irgendwie noch als Deko irgendwie fungieren sollen.
Ja, das und vor allem, also bei Kindern kann ich das verstehen, dass das gut ankommt, aber dass man dann noch denkt, boah, und das ist ja wahrscheinlich so, vielleicht war der Hintergrund der, dass gedacht wurde, wir machen so einen Spielplatz für Erwachsene.
Ja, so Disneyland für Erwachsene, so kommt es mir auch ein bisschen vor.
Ja, darfst du es zeigen?
Ja, ich kann das zeigen.
Ach so,
ich weiß
okay. Noch
nicht, ob ich Werbung machen kann. Ich kann ja mal ein paar Fotos machen und wir posten das auf unserem Insta-Kanal.
Ja.
Das Absurde ist nämlich auch, wenn du mit dem Fahrstuhl runterfährst, du kommst eigentlich wie in ein Museum, wo ganz viele Oldtimer rumstehen. Da stehen lauter Autos rum. Es riecht auch die ganze Zeit nach Gummi, nach Motoren. Also hier hast du wirklich die volle Experience. Und du kennst mich ja. Ich bin ja ein wahnsinniger Autonarr. Ich liebe ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als irgendwie Autos, da habe ich wirklich eine Obsession mit.
Ja, Johannes hat nämlich selbst drei.
Drei? Ja, drei in der Garage und nochmal drei, mit denen ich dann noch fahren muss. Nein, Spaß beiseite, ich kann mit Autos gar nichts anfangen. Also ich fahre gern Auto, ja, aber diese Obsession, ich finde das ja schön, wenn man eine Leidenschaft dafür hat, aber ich bin echt so, das verstehe ich nicht so. Neben dem Hotel hier, ich bin immer noch auf Touren, um das zu erklären, ist nämlich direkt auch unsere Venue, wo wir spielen. Mhm. Und daneben, also das ist wirklich hier wie so Wonderland, du hast ein Steakhouse hier gleich um die Ecke, das ist wohl sehr bekannt. Du hast irgendein Restaurant von Steffen Hensler, was auch noch hier gleich um die Ecke ist. So, spätestens jetzt können alle irgendwie rausfinden, in welchem Hotel ich bin. Das ist wirklich, wie du sagst, das ist ein Spielplatz für Erwachsene. Ich glaube schon auch eher ein Spielplatz für Männer.
Mhm.
Also ich habe gestern einen Tisch gesehen, da saßen irgendwie, ich glaube, 30 Männer und eine Frau dran im Steakhouse. Und das klingt wie ein Klischee. Und hier direkt daneben ist auch noch die private Collection von Michael Schumacher. Also da stehen dann
What?
So alte Formel-1-Autos rum und ehemalige Rennfahreranzüge von ihm.
Okay.
Und
also ich weiß nicht, in welcher Stadt du bist. Hat denn die Stadt irgendwas mit Autos am Hut?
Ja, weitestgehend hat ja fast jede Stadt in Deutschland was mit Autos zu tun.
Ja, aber dass sie quasi dadurch bekannt ist.
Also ich bin in Köln, das kann
Ach
ich
so.
Ruhig sagen.
Ja, nee, das führt mich, ja. Okay, zwei Fragen zu den Waschwalzen da im Hintergrund. Sind es echte?
Ich glaube ja. Die fühlen sich auf jeden Fall echt an. Ich hoffe nicht, dass die gebraucht sind. Nee, die sind überhaupt nicht weich.
Hast du dich mit deinem Rücken da dran geschrubbt?
Da kann man sich schön dran schrubbern. Ja, wenn man nachts wach wird und dann juckt es irgendwie am Rücken und sich dann einfach so ein bisschen hinten an diesen Dingern irgendwie kratzen. Aber ich finde es wirklich absurd. Warst du mal in so einem Themenhotel?
Also ich war schon in einigen Hotels, bei denen ich schon beim Reinkommen gedacht habe, oh Gott, Leute, ey. Vor allem in so Baden-Württemberg und Bayern, so ganz alte, muffige Hotels. Aber so ein Themenhotel, oh, lass mich mal überlegen. Naja, die haben ja schon manchmal, sind die ja schon in irgendeine Richtung eingerichtet oder sonst irgendwas. Aber ich habe noch nie in einem Autobett geschlafen oder ich habe noch nie auf dem Pferderücken geschlafen oder in, sowas glaube ich tatsächlich noch nicht, nee.
Ich habe gesehen, es gab mal so ein ultra krasses Experiment, da wollten sie so ein Star Wars Hotel machen und dann aber auch mit so einer immersiven Experience. Das heißt, du konntest da in diesen Kammern, in diesen galaktischen Kammern schlafen, dann gab es auch Essen. Also das war die Idee, was ja prinzipiell irgendwie ganz cool klingt, wenn du wirklich auch noch sowas Immersives draus machst und du wirklich das Gefühl hast, du bist in dieser Welt. Ich habe aber gehört, das war A, schweineteuer, also wirklich, wirklich teuer. Und B, noch nicht einmal wirklich gut. Also das ist wohl mega gefloppt, weil das alles überhaupt nicht durchdacht war und das überhaupt nicht das erfüllt hat, was man beworben hat. Und das finde ich dann schade, weil prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass das für Erwachsene, die auch gern mal wieder sich so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzen möchten oder die auch so einen Spieltrieb haben, dass das irgendwie ganz schön sein kann. Also hier nur kurz zur Erweiterung. An der Decke hängt wie so ein Fahrzeug... Plan, also wirklich mit Beschreibungen, Fahrzeuggestellnummer, alles Mögliche. An den Wänden hängen dann auch noch Bilder von weiteren Käfern und es gibt natürlich noch weitere Zimmer. Also meine Kollegen und Kolleginnen, die haben dann zum Beispiel das Mustang-Zimmer oder das BMW-Zimmer.
Boah.
Und genau. Und ich bin aber hier so in der, weiß ich nicht, Waschanlage mit Käfer und ich sitze auch auf einem, das ist nämlich auch das Konzept, ich sitze gerade auf einem Autositz.
Wirklich?
Ja, das sind die Sitze hier. Und vor mir ist ein Tisch, der besteht aus Felgen.
Okay, eine Frage. Hast du denn gut geschlafen?
Ich habe super geschlafen. Ich habe viel besser geschlafen als in Köln, weil die Matratze ein bisschen härter war. Bist du Team Matratze weich oder Team Matratze hart?
Also, ich mag es nicht, wenn ich mich drauflege und es ist irgendwie so steinhart. Ich mag das, wenn man schon so das Gefühl hat, okay, es schmiegt sich so an meinen Körper an.
Also so Memory-Schaum.
Ja, ja, genau so, ja. Ja, also ich finde diese Themenzimmer, ich meine, Auto ist jetzt schon auch sehr, also da kannst, das gefällt ja auch nicht jedem und jeder. So, das ist aber gut, dass du gut geschlafen hast. Grundsätzlich mag ich die Idee, dass man so Spielplätze für Erwachsene errichtet, weil manchmal, ich weiß nicht, ob du den Gedanken kennst, wenn man so Kinder beobachtet, das hört sich weird an. Du weißt, ich meine.
Wir kommen ins Gefängnis, du musst aufpassen,
nein,
was du sagst.
Dass man da manchmal denkt, ach wie schön, irgendwie können die jetzt so alles ausprobieren und können da auf die Hüpfburg und wenn ich jetzt damit auf die Hüpfburg gehen würde, dann wäre es irgendwie komisch. Deswegen mag ich die Idee, dass man so einen Platz für Erwachsene errichtet, wo sie doch nochmal irgendwie komplett alles machen können. Es gibt ja so diese Spielhallen, wo man auch als Erwachsene dann Trampolin springen kann und sowas alles.
Ach so, solche Spielhallen. Ich dachte, du meintest jetzt die Spielhallen, wo auch immer sehr viele Erwachsene rumhängen und sich dann verschulden und ihr Hab und Gut verspielen. Ich glaube ja, dass wenn man so einen Spieldrang hat, ich glaube ja, dass das auch ein Grund ist, warum sehr viele Menschen Kinder bekommen.
Meinst du?
Ja, also ich denke das auch manchmal. Ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich auch wieder die Lego-Bauklötzchen rausholen. Und hätte wieder voll Bock mit Lego zu spielen, aber so machst du das ja nicht.
Warum nicht?
Das würde ich natürlich niemals öffentlich zugeben. Ja, keine Ahnung, weil das glaube ich schon auch ein bisschen weird ist, ne? Also ich meine, so ein erwachsener Mann, der zu Hause mit Lego rumspielt, findest du nicht?
Bis zu einem bestimmten Alter spielst du ja gerne mit Lego, Playmobil und sowas alles. Und irgendwann hört das ja auf. Irgendwann hat man ja auf einmal diesen Blick von außen, der dir sagt, was machst du eigentlich hier? Wieso spielst du mit dieser Puppe? Wieso führst du den ganzen Tag diese Puppe aus und fütterst die, obwohl du sie nicht fütterst? Also irgendwann kickt ja dann so die Realität ein, so zum Erwachsenenleben. Und ich glaube, diese Fantasie und die Vorstellungskraft, die Kinder eben noch haben, die geht dann ein bisschen flöten, weil es dann so real wird. Und ich glaube, uns fehlt es als Erwachsene dann uns fehlt dann diese gewisse Fantasie, dass wir uns dann wieder hinsetzen können und wirklich ernsthaft damit spielen können.
Wodurch kommt das, glaubst du, dass wir das verlieren?
Das wird mit Sicherheit was damit zu tun haben, dass man dann in der Kita oder Kindergarten auf Kinder trifft, die vielleicht größere Geschwister haben, wo dann der Zauber entnommen wird, weil dann gesagt wird, dass es den Weihnachtsmann eben nicht gibt oder, oh Gott, du spielst noch damit. Ah ja, früher hat man doch immer gesagt, spielst du echt noch damit? Spielst du wirklich noch mit Lego? Oh Gott, ich glaube, irgendwann will man dann auch größer werden und erwachsener werden.
Also du meinst so eine Konvention, die sich dann so einschleicht, weil man will cool sein, man will dazugehören, man will auch das nächst coolere machen und reifer werden.
Ja, genau.
Was ja absurd ist, dass du als Kind die ganze Zeit älter werden möchtest.
Ja.
Und je älter du wirst, desto mehr, also ich glaube, also so geht's mir ein bisschen, denke ich so, oh nee, das geht mir jetzt dann doch ein bisschen zu schnell. Kann ich vielleicht doch wieder ein bisschen jünger werden?
Und dann kippt es ja dann auch irgendwann. Ich beobachte sehr viele Kinder und Großeltern anscheinend. Nein, aber ich beobachte das.
Obacht, wenn ihr unterwegs seid, Lena könnte euch beobachten, falls ihr ein Kind seid oder Großeltern.
Nee. Aber was ich meine ist, ich beobachte ja, dass Großeltern dann wieder so, die werden dann auch wieder so zu Spielpartnern und Spielpartnerinnen.
Du meinst zu Kindern?
Ja. Schon so. Aber es ist spannend, es ist eigentlich voll traurig. Eigentlich ist es super traurig, dass man als Kind dann irgendwann denkt, ich muss jetzt reifer werden, ich muss jetzt erwachsener werden, ich will mich dann doch weiter anpassen. Und dann lässt man so eine Leichtigkeit los und so eine Vorstellungskraft und Fantasie. Wobei ich finde auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Erwachsenen vergleicht, dann gibt es die, die weniger Fantasie haben und die, die sich immer noch bemühen, die zu behalten. Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube schon, dass das auch viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun hat. Dass du irgendwann auch eingetrichtert bekommst, keine Ahnung, du musst lernen, du musst was leisten, weil sonst verdienst du kein Geld. Und dann sitzt du irgendwann, also ich übertreibe jetzt, ne, aber dann sitzt du irgendwann auf der Straße oder du kannst dir gewisse Sachen nicht leisten und du willst den gewissen Standard halten. Und das ist natürlich schon auch alles so in diesem Kapitalismus irgendwie mit drin, dass man halt auch Sachen leisten muss und daran wachsen muss. Und ich glaube schon, dass das auch dazu führt, dass man so etwas verliert, weil natürlich alles, was irgendwie mit Spielen zu tun hat, wird erstmal abgetan als, das bringt dir nichts. Und das ist ja so absurd, ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch betrachtet, was wir für Berufe ergriffen haben, wo wir eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, etwas zu spielen.
Ja, und vor allem hat das Spielen dahin gebracht, wo er steht. Also durchs Spielen lernen wir. Also natürlich bringt Spielen was.
Voll, aber ich glaube eben in dieser Welt, in dieser Leistungsgesellschaft, wird der Vorteil des Spielens erstmal nicht erkannt.
Aber eigentlich kannst du auch in der Leistungsgesellschaft durch Spielen, weil du dann eben, würde ich jetzt mal meinen, leichter durchs Leben gehst und vielleicht dann doch die Möglichkeit hast, mehr auf Situationen spontaner reagieren zu können und kreative Lösungen finden zu können durchs Spielen und zu improvisieren und so dann trotzdem zur Leistung zu gelangen, als jetzt zu sagen, nee, Spielen bringt mir nichts und ich muss jetzt ernsthaft meinen Weg gehen, um die Leistung zu bringen. Also es ist, glaube ich, es ist eigentlich total der Trugschluss.
Das glaube ich auch. Also gerade, wie du es schon angesprochen hast, auch was Sozialisierung betrifft, wie lernen wir miteinander auch zu kommunizieren im Spiel, im Versuch, auch natürlich auch ein Ehrgeiz. Ich weiß nicht, warst du ein Kind, was gut verlieren konnte? Oder ich würde dich einschätzen, dass du jemand bist, der sehr gut verlieren kann. Wir haben ja auch schon gespielt zusammen.
Danke. Um ehrlich zu sein?
Nein.
Also es gab schon die Momente, dass ich tatsächlich dann, weil ich verloren habe, das komplette Spiel vom Tisch geschubst habe.
Kenne ich.
Oder auch, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, Mathe. Wenn ich Hausaufgaben hatte, die ich nicht lösen konnte, dann habe ich mein komplettes Matheheft zerrissen. Was natürlich mega tragisch ist, weil da steht ja dann nicht nur die eine Aufgabe drin, sondern die ganze Arbeit von der letzten Zeit. Und dann habe ich das komplette Heft zerrissen. Und dann habe ich danach.
Warst du so ein Akro-Kind?
Nee, nein. Nein, glaube ich nicht tatsächlich. Aber da hatte ich nicht so eine gute Regulation. Hier und da.
Auch schön formuliert. So kann man es auch formulieren. Nee, ich war nicht aggro, aber war nicht so gut, mich darin zu regulieren.
Und du?
Ich hatte schon ein kleines Aggressionsproblem, glaube ich.
Echt?
Also ja, also ich glaube schon, dass ich habe mich sehr oft geprügelt. Also das waren
Echt?
Jetzt nicht so Prügeleien mit blutig und Krankenhaus, sondern das war, ich würde sagen, Rauferei. Ich habe mich immer mit allen und jedem angelegt.
Ach so mit Faust oder so kratzen?
Nee, ich glaube eher halt so raufen, wenn man so rangelt und so. Ich weiß tatsächlich, boah, da bin ich gar nicht stolz drauf. das war, glaube ich, dritte Klasse. Und ich habe damals auf dem Nachhauseweg, und ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, worum es ging, aber da war ein Junge und der hat mich so geärgert, dass ich hinten, das ging ja da immer, ich weiß nicht, ob das heute noch geht, hat man heute noch diese, kennst du diese Scout oder diese McNeil-Schulranzen?
Ja.
Die konnte man dann so nehmen und konnte einen einfach so nach hinten ziehen.
Ja.
Ja, das habe ich dann gemacht.
Das
und,
hast du gemacht?
Ja, und ich war so ein richtiger Saupanz, würde man bei uns sagen.
Saupanz.
Und da ist es tatsächlich dann ein bisschen eskaliert, dass ich mich auch kurz erschrocken habe. Und dann hat auch die Mutter angerufen und dann war das so ein Riesending, so von wegen, ja, wieso hast du das gemacht? Und das Lustige ist, das ist dann später im Laufe der Schulzeit ein sehr guter Freund geworden. Also das ist so, das zieht sich durch mein Leben, dass ich mit sehr vielen Menschen, die ich erst nicht leiden, erstmal raufen und dann Freunde werden. Erstmal gucken, schau, lass uns mal kurz ein bisschen betteln. Das ist ja, glaube ich, im Tierreich nicht anders, oder?
Ja, stimmt.
Es gibt auch Tiere, die das so machen.
Du bist da eher animalisch unterwegs in deiner Suche nach Freunden und Freundinnen.
Damals, jetzt überhaupt nicht mehr. Also das hat sich dann Gott sei Dank reguliert. Aber ich weiß schon, dass das, ich war auch wirklich, glaube ich, ziemlich schrecklich für meine Lehrer, Lehrerinnen, auch für meine Kindergärtnerin. Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass meine Kindergärtnerin mir einmal den Hintern versohlt hat.
Was?
Ja.
Was?
Ja, heutzutage ist das nicht mehr denkbar, aber damals war das noch vollkommen gang und gäbe, 1993.
Nee.
Doch? Ja?
Aber doch nicht fremde Menschen.
Doch, ist eine ganz, ganz, ganz liebe Frau, ich nenne jetzt keinen Namen, und die hat mich dann wirklich, es gab so einen Kissenraum, da durfte man immer rein, wenn man sich gut benommen hat. Ich war dann mit ihr dort drin und die hat mich wirklich, also wirklich ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, übers Knie gelegt.
Was?
Und dann hat die mir den Arsch versohlt. Ja.
Nein, Johannes, das ist nicht normal.
Nein, natürlich ist das nicht normal,
ja,
aber nein, damals andere Zeiten. Aber ich muss trotzdem auch sagen, irgendwie...
Hat es dir was gebracht?
Nee, um Gottes Willen, nein. Aber ich habe das, glaube ich, damals, ich habe die auch wirklich richtig krass provoziert. Ist immer noch kein Grund. Also um Gottes Willen, das ist keine Rechtfertigung, ey, um Gottes Willen. Don't
do that.
Beat your children. Aber auch das... Die hat dann abends bei meiner Mutter angerufen.
Aber warte mal, hast du geweint dabei?
Ja.
Hast du das deiner Mutter erzählt?
Nein, ich habe es ihr nicht erzählt, aber ich glaube, das ist der Grund, weil ich irgendwie innerlich gewusst habe, scheiße, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen verdient. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu sehr ausgereizt, auch wenn ich 4 Jahre alt war.
Niemand
hat sowas verdient, nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich weiß, dass die Kindergärtnerin abends angerufen hat und dann meine Mutter gefragt hat, ja, hat der Johannes was erzählt? Und meine Mutter so, nee, was soll er denn erzählt haben?
Nee, dann nichts. Tschüss, schönen Abend.
Nee, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe ihm heute den Hintern versohlt. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt nicht verdreschen. Also, ne, so irgendwie, das waren...
Nee, Johannes, nee, es ist nicht in Ordnung. Ich bin geschockt.
Nein, natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber eigentlich viel krasser, was meine Mutter dann gesagt hat. Meine Mutter war dann so, ja gut, dann wird das halt verdient haben. Also, und meine Mutter hat mich nie in ihrem ganzen Leben geschlagen oder sonst irgendwas. Aber... Ich finde, was ich sehr bezeichnend finde, ist, dass da trotzdem heutzutage, wie gesagt, ich bin voll bei dir und das ist ganz, ganz schwierig, weil man muss sich da so differenziert ausdrücken. Niemand sollte geschlagen werden.
Nein.
Aber heutzutage...
Johannes,
nein,
du redest
aber,
nicht im Kopf und Graben. Nee, das funktioniert, nee.
Nein, aber man kann doch trotzdem auch sagen, dass man Kind einfach mal so einen kleinen Klaps... Nein, Quatsch.
Nein.
Um Gottes Willen.
Oh Gott.
Ich mache Spaß. Nein, damit macht man keinen Spaß. Ich weiß. Was ich nur beobachte, ist, dass es heute den kompletten Gegentrend gibt. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich sagen möchte, dass es keinen Mittelweg gibt von nicht schlagen, aber auch nicht die ganze Zeit die Fehler bei LehrerInnen, bei KindergärtnerInnen oder whatever suchen. Weil das ist so ein bisschen das, was ich gerade sehe, dass ich immer mehr das Gefühl habe, wenn die Kinder irgendwie aus der Reihe tanzen oder wenn die Kinder scheiße sind oder auch nicht gut in der Schule, dann werden immer erst die LehrerInnen dafür verantwortlich gemacht oder die KindergärtnerInnen. Das hat jetzt weniger was mit dem Schlagen zu tun. Natürlich, wie gesagt, ich sag's nochmal, ich wiederhole es nochmal. Niemand sollte geschlagen werden und das geht auf gar keinen Fall. Aber wenn wir jetzt so von Trends sprechen, und deswegen erzähle ich die Geschichte, weil meine Mutter eben damals so mehr oder weniger laissez-faire damit umgegangen ist, dann sehe ich heute einen kompletten Gegentrend. Und da bin ich eher auf der Seite, dass ich mir denke, wir brauchen irgendwas dazwischen.
Ja.
Nicht schlagen, aber auch nicht komplett die Verantwortung dann irgendwie abgeben wollen. Habe ich die Kurve noch gekriegt?
Ja. Du, das lassen wir euch entscheiden. Hat Johannes die Kurve noch bekommen? Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass ganz viele Eltern heutzutage auch so wahnsinnig vorsichtig geworden sind und so überbehüten. Ich habe da letztens tatsächlich eine Studie oder einen Podcast gehört darüber, dass man Kinder heutzutage weniger ausprobieren lässt. Das ist jetzt nicht komplett das, was du meinst, aber es reiht sich so ein bisschen ein, dass Eltern mal loslassen und mal machen lassen. Und dann war tatsächlich da die Kontroverse oder die Diskussion darüber, ob es denn heutzutage generell gefährlicher ist als früher.
Mhm.
Und dann ist es natürlich immer auch noch ein Unterschied, ob man Kinder in der Stadt groß werden lässt oder auf dem Dorf so. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Du kannst natürlich in der Stadt nicht einfach irgendwie, hier geht nach draußen und macht euch eine gute Zeit und dann kommt ihr wieder. Natürlich kannst du es auch machen, aber es ist natürlich leichter oder vermeintlich leichter sogar auf dem Dorf, weil da nicht so viel Verkehr ist, weil es da, ich weiß nicht, gibt es mehr Gefahren
also,
in der Stadt?
Also ich glaube, es gibt eine sehr große Bubble, die jetzt definitiv sagen würde, ja,
ja, ich weiß.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und dass es dafür auch Gründe gibt,
vor
allen Dingen eine marginalisierte Gruppe von Menschen.
Mhm.
Ich glaube, rein statistisch gesehen, wenn man das mal runterbricht, ist es tatsächlich so, dass gerade was Gewalttaten oder ich glaube Kriminalität gemessen an den letzten 20, 30 Jahren, das müsste man jetzt nochmal genau nachschauen, deswegen nagelt mich nicht fest, aber dass das eher zurückgegangen ist.
Mhm.
Und dass es ja heutzutage auch wesentlich schwieriger ist, jetzt gerade was Kriminalität betrifft, dass also die Polizei ist ja da auch viel, viel wachsamer geworden, hat ganz andere Mittel als irgendwie damals noch. Also allein, wenn wir jetzt so die Digitalisierung betrachten, auch wenn das ein Thema ist, was in Deutschland immer noch sehr schleppend vor sich geht, vorangeht.
Da lauern die Gefahren.
Da lauern auf jeden Fall Gefahren. Nein, aber
ich
glaube, das hat ja viel mit einer Wahrnehmung zu tun. Das hat viel auch mit so einer Stimmungsmache zu tun. Bin da ein bisschen zwiegespalten, weil...
ich auch. Ich will es mir auch nicht zu einfach machen. Es ist zu einfach zu sagen, dass die Stadt gefährlicher ist oder schwieriger ist irgendwie als das Dorf. So.
Voll. Also ich weiß auch, damals in den 90ern, da gab es doch auch diese Zeit, wo regelmäßig tatsächlich Kinder verschwunden sind. Und ich weiß, dass meine Mutter oder generell bei uns auch in der Schule, dass wir so wirklich so sensibilisiert wurden dafür, nicht mit Fremden mitzugehen, nicht mit Fremden auch zu sprechen. Sehr spannend, weil das schon auch ein bisschen was ist, was ich bei mir immer noch merke, dass ich erstmal Fremden gegenüber, ich brauche da erstmal so eine Hürde. Ja, ich habe eine gewisse Distanz, was ja nicht schlecht ist, dass du auch erstmal ein bisschen skeptisch bist. Nur manchmal, das merke ich dann auch, verbaut man sich dadurch was.
Ja, ich glaube, ich bin da tatsächlich komplett gegensätzlich aufgewachsen.
Ja, das glaube ich auch.
Ich bin so aufgewachsen, dass ich erstmal grundsätzlich offen und auch erstmal positiv und neugierig gegenüber jedem Menschen, gegenüber jede Situation, gegenüber allem bin.
Mhm.
Erstmal. Also ich bin erstmal vertrauensvoll oder beziehungsweise ich blicke erstmal nicht mit Misstrauen rein, sondern ganz im Gegenteil. Und dann kann ich mich noch anders entscheiden. Aber ich finde es total fatal, mit Misstrauen durch die Welt zu gehen und jede neue Situation und jeden neuen Menschen den man trifft, erstmal mit Misstrauen zu begegnen. Da bin ich echt, ich merke das auch bei einigen, die nicht so groß geworden sind. Das ist echt spannend, weil ich kann es immer nicht so richtig verstehen, weil man sich dadurch doch total viel nimmt.
Ich glaube, es ist kein Misstrauen, es ist eine Vorsicht. Also ich unterstelle ja niemandem etwas. Aber ich merke schon, und es ist lustig, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt macht das total Sinn, weil das wirklich damals so eine Zeit war, wo wirklich, da sind viele Kinder verschwunden und ganz, ganz grausame Geschichten. Und ich glaube, gerade auch bei uns in der Gegend. Und natürlich, damals hat das auch noch anders funktioniert. Da gab es noch keine Handys und so, ne? Also das heißt, du warst auch nicht immer so sofort erreichbar.
Mhm.
Und ich weiß, dass unsere Eltern, meine Mutter vor allen Dingen auch, dass sie immer gesagt hat, okay, pass auf, das machst du nicht. Und wie gesagt, das macht als Kind ja total Sinn. Natürlich wird das im Alter, kann man sich dafür entscheiden, das auch ein bisschen abzulegen. Und eben, man ist ja auch kein Kind mehr. Aber hin und wieder merke ich schon, dass es kommt auch immer auf die Situation an. Und da ist man natürlich dann auch ganz schnell bei Vorurteilen, ne, die man irgendwie selber aufgebaut hat.
Ja.
Die Schublade, die berühmte.
Ja.
Das heißt.
Und auch nicht, sorry, dass ich dich unterbreche, aber die hat man ja auch selber nicht aufgebaut, weil man die Erfahrung gemacht hat, zwangsläufig, sondern die hat man aufgebaut, weil andere gesagt haben, dass man sie so aufbauen sollte.
Ja, weil sie dir andere vorgelebt haben oder weil das auch etwas ist, was in den Medien
ja,
erzählt wurde oder aber auch Fernsehen. Ne? Mhm. Also ich meine, das kommt nicht von ungefähr. Wie lange, das ändert sich Gott sei Dank und ich hoffentlich auch weiterhin. Wie lange war, weiß ich nicht, bei dem 10. Krimi-Format meistens der Kriminelle ein POC? So, dass, wenn du das die ganze Zeit im Fernsehen zeigst, dann ist das kein Wunder, dass wenn im Dorf, weiß ich nicht, Tante Erna über die Straße geht und plötzlich einen Menschen sieht, der jetzt eben nicht so weiß ist wie sie, dass die dann automatisch die Straßenseite wechselt.
Ja,
also
ja,
das soll
weiter,
das gar nicht rechtfertigen,
ja,
ne? Aber da werden ja trotzdem Vorurteile geschürt und Klischees reproduziert.
Ja.
Das ist echt fatal und das manifestiert sich ja in einem.
Voll. Ich finde es immer total spannend, weil das geht ja an, dass wir werden so groß, wir sind so groß geworden, das können wir ja gar nicht komplett von uns weisen, dass das überhaupt gar keinen Input mit uns hatte. Aber was man machen kann, ist, wenn man zum Beispiel so Gedanken im Kopf bekommt, die in diese Richtung gehen, dass man direkt denkt, okay, woher kommt das jetzt gerade?
Mhm.
Ist es gerade nur ein Schubladendenken? Ist es jetzt gerade, weil dies, dass man sich einfach selbstkritisch hinterfragt und da ein Bewusstsein und eine Aufmerksamkeit lernt, dann in diesen Situationen zu haben, da zu hinterfragen. Ich frage mich gerade, weil du gerade diese Zeit in den 90ern angesprochen hast, also entweder ist es komplett an uns vorbeigegangen, entweder war Warstein nicht so, oder meine Eltern haben, weil ich frage mich gerade, ich glaube nicht, dass meine Eltern sich mal mit mir hingesetzt haben und irgendwie mit mir besprochen haben, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Vielleicht habe ich es auch vergessen oder es war dann nicht so doll, dass ich es mir behalten habe.
Wir sind ja jetzt auch gar nicht alterstechnisch so weit auseinander, oder?
Naja, ich bin halt 21 und
ich bin halt 41.
Nein, aber aber es ist
vielleicht ist es auch eine Regionssache.
Habe ich nämlich auch gerade gedacht. Oder generell einfach diese, ich glaube, meine Eltern waren einfach da sehr bemüht drin, dass ich einfach offen und positiv und neugierig und nicht direkt irgendwie da ängstlich bin.
Ich glaube nicht, dass meine Eltern rangegangen sind und sich gedacht haben, okay, wir wollen ihn verängstigen, damit er irgendwie gewisse Sachen nicht macht. Ich glaube, es ging tatsächlich mehr um eine Prävention und das hat bei mir vielleicht auch was damit zu tun, dass meine Eltern, die waren immer beide berufstätig. Das heißt, ich bin es auch immer gewohnt gewesen, nach der Schule, auch schon sehr früh, also auch schon in der Grundschule, selber nach Hause zu laufen, beziehungsweise ich war dann tagsüber immer bei einer Tagesmutter. Das heißt, meine Eltern haben meinen Tagesablauf gar nicht so genau mitbekommen.
Mhm.
Und ich glaube, dass meine Eltern mir dahingehend auch immer halt schon ein bisschen mehr vertrauen mussten. Weil natürlich dieses, also bei mir gab es das nicht mit, okay, wir holen dich jetzt von der Schule ab, wir bringen dich dann dahin, sondern ich habe das halt alles zu Fuß gemacht.
Ja.
Und klar, wenn du dann so mit 8, 9 da einen Schulweg nach Hause läufst, der vielleicht 20, 30 Minuten lang ist, klar, dann musst du natürlich dein Kind irgendwie, glaube ich schon, das würde ich auch machen, dem musst du natürlich vertrauen und dem musst du natürlich dann auch Sachen mitgeben.
Ja, ja, absolut. Wurdest du abgeholt, als du mal so auf eine Party gegangen bist oder so?
Ich habe tatsächlich erst sehr spät mein Partyleben entdeckt, deswegen konnte ich auch immer selbst wieder nach Hause fahren oder gehen.
Mhm.
Ja, wenn man mal irgendwo übernachtet hat. Aber meistens bin ich tatsächlich auch immer mit Freunden oder den Eltern von Freunden mitgefahren.
Ja, weil also da zum Beispiel, da haben meine Eltern zum Beispiel immer gesagt, wenn du dahin möchtest, dann musst du auch sehen, wie du nach Hause kommst. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, na klar, wir sind immer bereit, dich überall abzuholen. Was ich auf der einen Seite gut finde, weil dadurch die Selbstständigkeit gefördert wird. Auf der anderen Seite und in der Retrospektive denke ich mir manchmal, hey, wäre schon auch cool gewesen, hier und da abgeholt zu werden. So.
Ich habe dann irgendwann den Rollerführerschein gemacht. Und das war für mich so ein Moment von absoluter Freiheit. Also das erste Mal das Gefühl, ich kann, auch wenn nur mit 50 km/h, ich kann hinfahren, wohin ich möchte. Ich kann, also wirklich, das ist so ein absurdes Gefühl. Der nächste Schritt war dann der Autoführerschein, wobei das dann nicht mehr ganz so besonders war.
Mhm.
Nur, dass die Strecken halt einfach weiter waren und man ein Dach über dem Kopf hatte, weil ich bin mit dem Roller wirklich so bei Regen, Wind und Wetter, habe mich gleich mal am ersten Tag, nachdem ich den Führerschein hatte, richtig schön auf die Schnauze gelegt. So Anfängerfehler, so Erfahrungen, die man dann macht, so auf der Fahrbahnmarkierung, richtig schön geschlittert zwischen zwei Autoreihen. Aber das war für mich so ein Moment von, okay, jetzt kann ich überall hinfahren, jetzt kann ich auch mal eben auf eine Party fahren, da vielleicht übernachten, dann am nächsten Tag fahren. Ja, ich war da auch sehr früh sehr selbstständig.
Bei uns konnte man früher das war kein Rollerführerschein, sondern ein Mofa-Führerschein quasi.
Oh,
noch.
Ich hasse die. Die müssen verboten werden. Diese 25 km/h-Dinger,
genau.
Ne?
Genau. So, pass auf. Und die konnte man bei uns in der Schule machen.
Klasse.
Und das ist cool, aber gleichzeitig richtig blöd, weil ich habe diesen Mofa-Führerschein gemacht. Wo hat man den gemacht? In der Schule, auf dem Schulhof, wo es keinen Verkehr gibt und keine Straßen gibt und keine generell so. Das heißt, da wurden Hütchen aufgebaut, dann konnte man das Slalom fahren und dann wurden die Hütchen aufgebaut, um irgendwie Straßen zu kennzeichnen. Dann hat man auch da die Prüfung gemacht, super, alles bestanden. Denkst du, ich habe mich getraut, dann auf die echte Straße zu gehen?
Natürlich
nicht. Die echte Straße? Nein, habe mich nicht getraut. Ich habe diesen Mofa-Führerschein umsonst gemacht. Ich habe hier und da mal, weil ich mal so eine Zeit hatte, da habe ich mich mit anderen Menschen auf anderen Schulhöfen getroffen.
Okay, warst du in so einer Gang?
Ja.
Warst du in so einer Motorrad-, so einer Mofa-Gang?
Nee,
so wie Hells Angels und Bandidos, nur halt auf dem Schulhof?
Ja, die hatten alle Roller.
Ja.
Aber wir haben uns nicht auf dem McDonald's-Parkplatz getroffen. Das war dann
nur für die richtig Coolen.
Ja. Genau, und da bin ich dann hier und da mal gefahren. Aber ich habe mich niemals getraut, auf die echte Straße zu gehen. Deswegen macht dieser Führerschein auf dem Schulhof überhaupt gar keinen Sinn.
Dieser Führerschein macht generell, Entschuldigung, ich werde mir jetzt sehr viele Feinde machen, generell keinen Sinn, weil ich finde, diese 25 km/h-Dinger, die sind einfach nur nervig, weil die nur den Verkehr die ganze Zeit behindern.
Aber man
Das ist wie mit diesen AOK-Shoppern. Kennst du die? Diese Autos, in Anführungszeichen, die du ohne Führerschein fahren darfst, die auch nur irgendwie 25 km/h fahren, die komplette Spur blockieren und du denkst dir so, nur weil jetzt Person XY gerade mal irgendwie in Rewe fahren möchte, der aber irgendwie gefühlt 100 Meter vom Haus entfernt ist, um Gottes Willen, wenn Menschen nicht laufen können und so, bitte, macht voll, aber da gibt's auch andere Möglichkeiten, ja?
Ich weiß nicht, worüber du redest, aber ich spüre, dass das was mit dir macht.
Kennst du nicht diese AOK-Shopper? Ich nenne die AOK-Shopper. Naja, diese Krankenkassenautos. Diese Autos, die keine Autos sind. Die Mini-Autos, die nur 25 km/h fahren, die keine Autos sind.
Wie sehen die denn aus?
Na, wie Spielzeugautos.
Warte mal, ich muss das jetzt googeln.
Google das mal.
AOK.
Nein, die heißen nicht so. Das ist einfach von mir ein erfundener Begriff. Das hat mein Fahrlehrer immer gesagt. So. Der hat auch immer gesagt, diese AOK-Shopper müssten verboten werden.
Ach die, AOK-Shopper. Ich habe es aber dadurch gefunden.
Ja, so Papamobil. Hier so, womit der Papst rumfährt.
Ja, okay. Aber die können ja nicht auf die Straße fahren.
Doch, natürlich können die auf der Straße fahren.
Was?
Ja klar, also auf der innerorts dürfen die fahren. Die dürfen nicht auf der Autobahn fahren, ja okay, aber innerorts dürfen die fahren.
Und kann man die auch schneller machen wie die Roller früher?
So aufmotzend, so ein bisschen die Drosselung rausnehmen, ich glaube nicht.
Das hat man bei uns schon hier und da mal gemacht, muss ich sagen.
Ich habe mich das nie getraut und mein Roller hätte das auch gekonnt. Das wäre richtig cool gewesen, aber ich habe mich das nie getraut. Da war ich irgendwie immer zu ehrfürchtig. Ich bin auch sehr oft in Polizeikontrollen reingekommen und hatte sehr oft dieses Gefühl von, scheiße, ich habe was falsch gemacht. Scheiße, oh Gott, die Polizei. Oh Gott, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht.
Apropos Polizei. Hattest du mal eine richtig blöde Begegnung mit der Polizei?
Ja, mehrfach.
Echt, ja? Was war die blödste?
Heute lege ich sehr viel offen über meine Vergangenheit. Es gibt mehrere. Also ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe, dass ich musste schon mal Sozialstunden machen. Ich bin nicht vorbestraft, aber ich musste Sozialstunden machen. Das war eine Begegnung.
Aha, erzähl.
Es ist richtig peinlich.
Geil.
Wir waren im Westerwald auf einer Geburtstagsparty. Mein bester Kumpel, liebe Grüße. Und es war unfassbar langweilig. Und wir waren so 16, glaube ich. Und das war damals diese Zeit, wo diese Alkopops unfassbar im Trend waren.
Oh ja.
Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie das damals legal gewesen sein konnte. Das war ja basically schon Wodka mit halt so, keine Ahnung,
Zeug,
so Smirnoff, ne? Mit süßem Zeug. Es hat geschmeckt wie Limo, aber da war halt einfach harter Stoff drin.
Ja, damit er schön reinkickt.
Und das hast du ab 16 bekommen.
Hä? Das war das ab 16 erlaubt?
Also wir haben das mit 16 getrunken.
Wodka?
Ja, in dieser Wodka-Limo. Wir haben das halt getrunken. Ich weiß nicht, ob es erlaubt war, keine Ahnung, wir haben es halt getrunken. Und das war das erste Mal, wie gesagt, ich habe erst Alkohol getrunken, danach auch tatsächlich erstmal eine lange Zeit gar nicht. Ja, wir waren irgendwie ganz gut drauf und ich weiß noch, dass diese Party da im Westerwald nicht besonders spannend war. Die ist nicht so richtig ins Laufen gekommen. Ja, weil, also auch da, ne, du hast irgendwie so einen Haufen von pubertierender Jungs, die eigentlich auch gerade so komplett mit ihren Hormonen beschäftigt sind. Dann gab es keine Mädels auf der Party und dann weiß man nicht so richtig, was man mit sich anfangen soll.
Schwierig.
Richtig schwierig.
Stinkiges Alter.
Stinkiges, ja, sehr stinkiges Alter, pickliges Alter. Boah, ganz schlimmes Alter. Ich möchte auf gar keinen Fall nochmal 15, 16 sein. Schlimmes Frisurenalter. Damals liefen alle so rum mit dieser Frisur von Justin Bieber.
Mhm.
Bei uns hieß das immer die Neuwiedereinheitsfrisur, weil wir die alle hatten.
Ah, Justin Bieber?
Ja, diese Topf-Frisuren.
Ich habe zu der Zeit gleich noch eine Frage, aber erzähl erstmal deine Geschichte.
So, und damals gab es einen Trend. Und zwar war der Trend... Ich weiß gar nicht, ob das so eine Vorstufe war von so einem linken Ansatz, so einem antikapitalistischen Ansatz. Ich glaube nicht, aber der Trend war, du klaust Mercedes-Sterne, beziehungsweise du brichst Autozeichen ab oder klaust die. Du kannst ja auch bei VW, also habe ich gehört, mache ich natürlich nicht mehr. Du kannst, glaube ich, bei VW vorne das VW-Zeichen rausziehen, auch bei Opel. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Da stand halt plötzlich dieser Mercedes mitten auf der Straße.
Du wusstest von wem?
Nee, das haben wir später rausbekommen. Das war nämlich der Dorfscheriff. Das Lustige war aber, der stand vor einer Wirtschaft.
Mhm.
Der ist nämlich später noch damit nach Hause gefahren.
Aha.
Egal, darum geht's gar nicht. Jedenfalls, ich war damals noch ein bisschen kräftiger und jetzt nicht so der Sportlichste. Und mein lieber Kumpel, der war halt der Schnellere von uns und ist dann vorne an die Motorhaube und hat dann erstmal schön den Mercedes-Stern abgebrochen. Und ich war dann so, ach scheiße, ich will jetzt auch was machen. Dann bin ich hinten rangegangen und hab den hinteren Mercedes-Stern. Den kannst du nämlich... Habe ich gehört. Kannst du nämlich auch abmachen. Aber auch nur den Ring, weil nämlich der Stern, das lohnt sich überhaupt nicht. Also bitte, mach das auf gar keinen Fall. Das ist richtig dumm. Jedenfalls haben wir das dann gemacht und waren halt total euphorisiert und sind dann irgendwie weiterspaziert. Ja, natürlich hat dieser Dorfscheriff rausbekommen, wer diese Sterne, seine Sterne abgemacht hat.
Oh Gott, ich habe gerade so einen Dorfscheriff mit Sternen und einem Pferd und sowas alles im, weißt du?
Im Westerwald, ja genau, ja, so kannst du dir den auch vorstellen.
Ja.
Und er war richtig sauer und war aber auch ungut, weil, jetzt kommt nämlich das Ding, er hat dann meinem Kumpel noch 1.000 Euro irgendwie aus den Rippen schlagen wollen, weil er angeblich einen Kratzer reingemacht hat. Dieser Kratzer war aber schon vorher in der Motorhaube, das muss man zur Verteidigung sagen, aber klar, er hat es halt ausgenutzt, um irgendwie schnell noch die Motorhaube neu lackieren zu lassen. Jedenfalls habe ich dann irgendwann auch gesagt, hey, ich war das übrigens hinten, ich musste nur 50 Euro zahlen, aber, und jetzt kommt das Ding, wir mussten beide 12 Sozialstunden machen.
Hä? Aber ihr seid, wart da nicht vorbestraft?
Das war wie so eine, also er hat eine Anzeige rausgehauen, er hat zwar gesagt, er nimmt es zurück, ich habe mich auch entschuldigt und so und war so, hey, es war richtig dumm, das habe ich auch ernst gemeint, aber... Nee, wir waren da nicht vorbestraft. Es gab nur die Ansage bei der Polizei, weil du musst ja dann auch zur Polizei und dann musst du denen sagen, ja, okay, ich habe das gemacht, tut mir leid, oh Gott. Richtig, das war mir auch eine große Lektion. Ich glaube, seitdem bin ich auch sehr, sehr vorsichtig und immer, sobald ich irgendwie mit der Polizei zu tun habe, bin ich so, nee, ich habe nichts gemacht. Weil diese 12 Sozialstunden, das war gar kein Spaß. Das klingt nach sehr wenig, aber ich weiß, dass diese 12 Sozialstunden, die waren eine Lektion fürs komplette Leben.
Durftest du dir den Bereich aussuchen?
Ja, durfte ich mir aussuchen. Ich war dann im Altenheim in der Küche und musste dann auch Essen servieren und so. Boah, das war ganz traurig. Das war, wenn selbst der Koch sagt, er würde sein eigenes Essen nicht essen.
Oh Gott.
Und du irgendwie die ganze Zeit runter in die Küche kommst und es riecht die ganze Zeit nach Erbrochenem. Und du denkst so, boah, nee, ey, das ist echt tragisch. Ja, das war eine Begegnung mit der Polizei. Eine weitere Begegnung mit der Polizei war tatsächlich auch einen Tag, nachdem ich meinen Autoführerschein hatte. Und zwar gab es so ein Jugendtheaterfestival und ich hatte ein Auto und war unfassbar stolz und hab dann so zwei Mädels kennengelernt, ich glaube aus Münster von so einem anderen Theaterclub. Und die haben irgendwo in so einem Nachbarort irgendwie übernachtet und man so, ha, wir wissen nicht, wie wir nach Hause kommen und die haben das natürlich gesagt, ich fahre euch nach Hause, ich habe einen Führerschein, ich fahre euch nach Hause, das ist überhaupt kein Problem.
Mit so den Armen aus dem Fenster und so.
Ja, so richtig schlecht, vor allem. Ich hatte so ein richtig peinliches Auto, meine Mutter hatte so ein Daihatsu Koro, ne?
Ich hatte ein peinlicheres, aber das erzähle ich dir gleich.
Was hattest du für einen?
Ich hatte ein Polo.
Das ist aber nicht peinlich.
Nee, stimmt gar nicht.
Smart.
Nein, warte mal. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen. Das ist jetzt peinlich. Warte mal. Ach, so eine kleine Knutschkugel.
Beetle.
Nee, Opel Corsa. Opel Corsa hatte ich.
Ah, der ist Standard. Ja, Opel Corsa. Aber genau. Nee, Opel Corsa ist trotzdem noch cooler als so ein Daihatsu Koro.
Pass auf. Opel Corsa hatte ich in Knallrot runtergelegt.
Wie tiefer? Flach gelegt?
Tiefer gelegt, aber so flach, dass ich mir vorne die Lippen hab auf ab, also habe ich mir abgefahren, weil ich immer schräg. Das war so aufwendig. Ich musste immer schräg über jeden Huckel fahren und selbst ein einfacher Bürgersteig konnte ich nicht einfach hochfahren. Ich musste immer schräg da hochfahren. Dann hatte ich so richtig hässliches Blau, so Stoffsitze und dann noch auch sogar das Rad und der Schaltknüppel, sagt man Schaltknüppel?
Ja. Kann man sagen.
Das war alles das war nicht Stoff, das war so Samt, so ein blaues, ja, also ganz schlimm, ganz schlimm.
I see, okay, wir hatten beide und keine coolen
im
Autos.
Und hinten im Kofferraum eine Anlage drin.
Natürlich. Oh Gott, hast du so eine Bratze? Es klingt voll, als wärst du so eine Bratze gewesen, so, ja, ich hänge hier mit meinen Kumpels ab, mit dem Motorroller auf dem, und jetzt fahre ich einen Opel Corsa mit Samt.
Ja, also dieses Auto hat mir mein damaliger Freund ausgesucht und ich habe tatsächlich da schon gedacht, boah, ich glaube, es ist ein bisschen too much.
Ich glaube, ich muss ihn verlassen.
Nee, ich habe dann das Auto genommen und habe ihn auch erstmal behalten, noch ein bisschen.
Das Auto oder den Freund?
Beides. Aber ich habe das Auto, das muss ich auch mal erzählen, ich habe dieses Auto, als ich ihn verkauft habe, habe ich den, obwohl der ein bisschen kaputt war, für 100 Euro mehr verkauft, als ich den gekauft hatte.
Du bist ein Fuchs.
Ich bin den vorher warm gefahren, damit das nicht auffällt.
Du kleiner Fuchs hier.
Ja.
Oh, wir sind heute richtig kriminell unterwegs. Mhm. Beichten unsere kriminellen Energien. Ich komme mal wieder zurück zur Geschichte. Ich habe mich richtig cool gefühlt und war so, ja komm, ich fahre euch nach Hause. Und dachte so, cool ey, jetzt hab ich hier einen Führerschein und bin dann losgefahren. Und kam dann in diesen Nachbarort und habe mich erstmal verfahren. Und war dann aber so, weil ich dachte, boah, jetzt bin ich richtig cool, weil es war irgendwie nachts um 2:30. Und war so, ich fahre jetzt falsch rum in die Einbahnstraße rein. Geil. Und mach aber so auf, ey, ich bin voll cool hier, ich fahre einfach falsch rum rein und hab das dann auch noch so angesprochen. Ja, okay, hab jetzt keinen Bock, außen rum zu fahren. Ich fahre jetzt einfach falsch rum in die Einbahnstraße rein, dann seid ihr schneller an eurem Hotel. So, richtig schlecht.
Und dann auch so mit so einem Arm nach hinten und dann so rückwärts fahren.
Ja, oh, genau, Gott. genau sowas. Und ich fahre los und wirklich instant, innerhalb von 10 Sekunden, bling, hinter mir so Scheinwerfer und Blaulicht.
Oh, scheiße.
Und das Ding ist ja, Das ist eigentlich, wenn du falsch rum, also damals war das, glaube ich, so, wenn du falsch rum in die Einbahnstraße reinfährst, dann ist das, glaube ich, so, als würdest du über Rot fahren. Und das kann, je nachdem, was du für Menschen dort hast, je nach Kulanz, in der Probezeit kann sich das echt darauf auswirken, dass du unter Umständen, ich glaube nach mehreren Delikten oder so, deinen Lappen wieder verlierst.
Und das war ein Tag, nachdem du den Führerschein hattest.
Das war ein Tag nach meiner bestandenen Prüfung. Und ich war so, was für eine Scheiße, bin ich dumm. Nur weil ich hier irgendwie auf Macker machen will, mache ich so eine Scheiße. So, mein erster Impuls war, okay, ich gebe einfach ganz schnell Gas und dann kriegen die mich nicht mit dem Daihatsu Koro, mit diesem kleinen Ding. So dumm, so dumm. So, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich so dachte, das macht es nur noch schlimmer. Das nächste Ding ist, ich wusste, ich hatte meine Fahrzeugunterlagen nicht dabei.
Oh nein, Johannes.
Ja, so.
Hast du auch gedacht, einmal Lappen, muss jetzt nichts mehr auf irgendwas achten. Ja.
So, die steigen aus, ich mache irgendwie das Fenster runter. Hallo! Und dann der Polizist, ja, Fahrzeugpapiere und Führerschein bitte. Und ich so, ja, Moment. Scheiße, ich wusste genau, ich hab das Ding nicht, hab aber natürlich so gespielt, so getan, als würde ich sie suchen, ja. So im Handschuhfach. Ja, ich hab sie gleich, die sind hier irgendwo. Und ich dachte, oh, wie komme ich aus dieser Scheiße raus? So, dann hatte ich Glück, weil es ihm zu lange gedauert hat. Ja, was haben wir denn gerade falsch gemacht? Und dann gucke ich ihn so an, so, ja, ich bin falsch rum in die Einbahnstraße reingefahren. Aha. Wann haben wir das gemerkt? Und ich so, okay, warte, jetzt brauche ich die richtige Antwort. Ja, als ich hier am Ende rausgekommen bin. Also, als ich da am Ende stand, habe ich gemerkt, oh Scheiße, richtig blöd. Dann hat er, glaube ich, gesehen, dass ich eben den Führerschein erst vor einem Tag bekommen hat. Und dann war er so, ja, was machen wir denn da jetzt? Und ich so, keine Ahnung. Haben wir Geld dabei?
Oh, was? Dann haben die sich noch ein Abendessen bezahlen lassen.
Pass auf. Und ich so, ein Fünfer.
Du.
Ja, damit kommen wir nicht weit. Dann mussten diese Mädels, das war so peinlich, mussten diese Mädels für mich bezahlen.
Nein.
Und mussten.
Oh nein.
Hey, komm, sie haben sich ein Taxi gespart, ja? Das hätten sie locker auch mit dem Taxi bezahlt.
Oh nein.
Dann mussten die für mich die Polizei bezahlen. Die haben mich weiterfahren lassen, war alles cool. Aber kannst du dir vorstellen, das war mir so eine Leere,
oh nein.
Ich hatte es auch nicht anders verdient. Diese Überheblichkeit und dieses Großspurige, was ich da hatte, das war mir eine unfassbar große Leere, dass ich so war, okay, das machst du nie wieder.
Karma schlägt zurück.
Immer schlägt Karma zurück. Gestern auch. Ich habe gestern mein Portemonnaie und meine AirPods und alles, deswegen habe ich heute hier auch so ein lustige Kopfhörer, im Bus vergessen, im Tourbus, und habe davor noch jemanden verarscht, weil der seine Jacke beinahe vergessen hätte und war so, ja, echt hier, für dich muss man auch 10 und 3 dreifach mitdenken, und habe den so verarscht. Ja, paar Minuten später schlägt Karma zurück.
Aber die Kopfhörer werden jetzt wieder cool, Johannes.
Ist das so?
Ja, AirPods oder diese Kopfhörer ohne Kabeln.
Ist vorbei, die Zeit.
Ja, ist wieder uncool, weil das jetzt Retro ist, was du hast.
Ja, das ist wie mit den 90ern, ne? Also ich merke ja auch, meine Haare sind viel zu lang und ich kriege jetzt manchmal so einen Mittelscheitel und schaue aus wie Aaron Carter aus den 90ern.
Du kannst jetzt so eine Justin Bieber-Frisur wieder machen.
Ja, nee, das ist ja wieder mehr 2000er. Aber so diese 90er-Mittelscheitel und so merke ich auch, dass da plötzlich so, ey, sieht voll gut aus. Und
Aaron
ja, auch die Jeans und so. Mhm.
Ja, stimmt. Oh man, ey.
Was ist denn deine Begegnung mit der Polizei gewesen? Jetzt habe ich so viel gelabert.
Ich habe ehrlicherweise gar keine Geschichte auf Lager.
Du warst immer smart genug, dich nicht erwischen zu lassen.
Ja, ich glaube, ich war smart auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte ich Glück. Ich habe einmal Glück gehabt, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin, aus Versehen, beziehungsweise es wurde geblitzt, ne?
Ja.
Ja, und das ist ja richtig blöd. Aber ich war quasi auf einer anderen Spur, auf der Mittelspur, und hatte Rot. Die Spur neben mir, die quasi nach rechts abbiegen wollte, die hatte Grün, und da bin ich dann noch so rübergezogen. Und deswegen haben sie geblitzt, aber ich hatte Glück, weil ich ein anderes Nummernschild hatte. Ich glaube, da haben sie die Augen zugedrückt, weil das geht auch nicht gut aus.
Nee,
aber ansonsten kann ich dir tatsächlich
keine
Geschichte. Ich hatte immer Glück.
Okay, ich habe noch ein paar Geschichten, die hebe ich mir aber für andere Episoden noch auf.
Das machen wir.
Du, Lena, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, die ich dir gerne vorspielen wollen würde. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, um eine neue Rubrik einzuführen.
Die
Die Post ist da.
Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von der lieben Andrea, die ich jetzt einfach mal abspielen werde.
Die Andrea.
Ihr bist nur Anspruch-Podcast-Team. Ich habe jetzt die Antwort für euch auf eure Speisewagenfrage. Und zwar ist es so, dass du als Fahrgast natürlich Platz nehmen darfst und auch sollst im Speisewagen. Jedoch aber die Speisewagen-Mitarbeiter dazu eigentlich angehalten werden, zu schauen, dass alle Gäste, die drinnen sitzen, auch etwas konsumieren. Also im Prinzip, du kannst dir einen Kaffee bestellen und darfst circa 30 bis 45 Minuten lang daran sitzen ohne Probleme. Jedoch ist es so, dass wenn jetzt viel los wäre im Zug und ein riesen Gästeaufkommen ist, es eigentlich nicht mal das Speisewagenpersonal entscheiden darf, ob man sich hinsetzen darf, ohne etwas zu essen oder zu trinken. Da kommt dann der Zugbegleiter ins Spiel, quasi Anführungszeichen Schaffner. Also im Prinzip, man sollte, wenn man länger sitzen bleiben möchte im Speisewagen, auf jeden Fall etwas konsumieren. Alles andere ist jetzt nicht so gern gesehen. Und ja, um das Thema mitgebrachte Speisen nochmal aufzunehmen kurz, ist nicht erlaubt, weil der Speisewagen eigentlich so gesehen ein fahrendes Restaurant ist und man natürlich etwas an die Fahrgäste verkaufen möchte. Lässt sich natürlich nicht immer unterbinden, aber im Prinzip steht die Konsumation der Fahrgäste an vorderster Front, würde ich sagen. Ich hoffe, die Antwort ist in Ordnung für euch. Liebe Grüße, macht weiter so.
Vielen Dank für die Nachrichten, dann wissen wir das für das nächste Mal, dass wir uns auf jeden Fall was bestellen und ganz langsam austrinken werden.
Man muss dazu sagen, das gilt jetzt für die ÖBB, hat sie mir gesagt.
Ah,
also ich
okay.
Weiß nicht, ich vermute mal, bei der DB ist das ja wahrscheinlich ähnlich.
Macht ja auch Sinn.
Das macht total Sinn. Aber damit haben wir jetzt zumindest die Fragen geklärt, die uns so beschäftigt haben. Das heißt, du kannst Menschen, die irgendwie stinkende Nahrungsmittel haben, nicht einfach in den Speisewagen schicken.
Doch, ja. Du kannst sie quasi für ein Getränk einladen.
Ah, smart.
Oder?
Aber da musst du ihnen was bezahlen. Ah,
ja,
das ist eine gute Möglichkeit, um Menschen loszuwerden, die stinken. Nein, also deren Lebensmittel stinken. Hallo.
Ja. So gehen Sie doch mal in den Speisewagen. Ich gebe Ihnen ein Getränk aus. Ja, ist doch super. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns folgt, wenn ihr teilt, wenn ihr einfach Teil dieses Podcasts seid. Da freuen wir uns sehr, 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 sehr. Oder, Johannes?
Auf jeden Fall. Ich möchte, wenn wir jetzt gerade in dieser Rubrik sind, auch kurz noch zwei, drei Kommentare erwähnen, die wir auf unser Video bezüglich des Gyms bekommen haben, fand ich sehr lustig. Fand ich wirklich lustig, wie sich Leute, Männer, darüber echauffiert haben. Wie kannst du dir einbilden, Lena, dass Männer für dich trainieren?
Ich weiß.
Wie kannst du dir das einbilden?
Ich weiß.
Weißt du?
Und es hat ja auch wirklich schon oft funktioniert.
Wenn du mit selbstbewussten Männern nicht klarkommst, dann ist das dein Problem, Lena.
Ja, genau. Absolut. Und alles, was ich dazu gesagt habe, nehme ich hiermit wieder zurück, nicht. Ich finde das so toll, wenn die irgendwie so selbstbewusst durch das Fitnessstudio gehen und gar keinen Platz machen, weil die so breit sind und es ist echt ganz, ganz toll. Also,
na und Männer trainieren ja auch nur für sich, ne? Das machen sie ja nur für sich, um sich besser zu fühlen. Und hey, kurz mal Ironie beiseite. Es gibt sehr viele Menschen, das haben wir auch im Podcast, glaube ich, sehr differenziert schon besprochen. Es gibt sehr viele Männer, die das ernsthaft betreiben und die wirklich da auch einen tollen Ehrgeiz haben und eben keine Arschlöcher sind und für sich trainieren, keine Frage. Es gibt aber leider auch die Kehrseite und das sind auch sehr, sehr viele, das haben wir auch schon besprochen, die halt auch trainieren, um vielleicht was zu kompensieren oder halt auch, um für jemanden zu trainieren. Und das ist einfach schwierig und das wollten wir einfach nur ansprechen. Aber ich finde es eben lustig, dass gerade sowas dann irgendwie drei Männer antriggert und sich dann dazu verhalten werden muss.
Ja, schaut doch da mal bei den Kommentaren nach. Sehr spannend. So, lieber Johannes, ich würde sagen für heute.
Für heute ist Schluss?
Ja, war, glaube ich, die längste Folge jetzt.
Die längste? Ich hatte noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel tatsächlich.
Ich habe auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel.
Aber dann müssen wir die beim nächsten Mal machen. Du musst weg jetzt, ne? Ich merke, du hast Hummeln im Popo.
Mhm.
Wo musst du hin?
Ich muss noch einen Kuchen backen, einen Baklava-Cheesecake.
Was ist ein Baklava-Cheesecake?
Das ist mit so Jufka ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Jufka-Teig oder Filo-Teig. Mhm. Und dann mit so Pistazien, Mandeln, Walnüssen rösten und wie so ein Cheesecake und dann aber so mit Honig noch. Und
für wen machst du das?
Für einen Freund, der morgen Geburtstag hat und den wir in Schwerin besuchen werden. Und genau, Happy Birthday, falls du das hier hörst, nachträglich.
Happy Birthday. Ich bin voll neidisch auf die, die Torte.
Ja, mache ich dir auch gerne mal.
Ja, ich habe erst wieder im Februar Geburtstag.
Ja, kann man ja auch mal einfach für unser nächstes Wiedersehen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
In real life, ich glaube 2 Monate, 3 Monate ist das jetzt schon her.
Im Februar, glaube ich, ja.
Wir sind ja so busy. Wir sind ja die ganze Zeit unterwegs. Aber ich, das ist für Ende Juni vielleicht geplant oder Juli, Anfang Juli, dass wir uns doch da nochmal sehen und dann bringt jeder was mit. Da machen wir vielleicht mal so ein Frühstück.
Ja.
Und vielleicht holen wir uns wieder einen Gast dazu, weil wir haben sehr viele Nachrichten von euch bekommen, auch gerade mit der Folge, in der Tanja dann zuletzt zu Gast war.
Ja.
Da gab es sehr viele Wünsche und vielleicht machen wir das einfach mal.
Mit Sicherheit sogar.
Cool.
In diesem Sinne, Janis, hab einen ganz wundervollen Tag.
Frohes Backen.
Danke.
Wir sehen und hören uns nächste Woche.
So machen wir das. Ihr Lieben, haut rein.
Passt auf euch auf. Bussi Papa.
Bussi Papa.